HR Info. Kultur.
Mit Dagmar Fulle und einem Ausflug in die Welt der Geheimnisse. Es gibt das Amtsgeheimnis, das Arztgeheimnis, das Bankgeheimnis, das Beichtgeheimnis, das Briefgeheimnis oder das Steuergeheimnis. Wer als Anwalt, Arzt oder Psychologe ein Geheimnis offenbart, muss mit bis zu einem Jahr Gefängnis oder einer Geldstrafe rechnen. Geheimnisse und Geheimnisträger gibt es in der Wirtschaft, in der Liebe und damit auch in der Musik.
Aha, Honey. All right.
Listen.
And we're still making love in my secret life. In my secret life.
Geflüsterte Geheimnisse, geheime Leben, nächtliche Geheimnisse oder geheime Gärten. Von den Beatles bis Bruce Springsteen, von Leonard Cohen bis Pink haben die Secrets, die Geheimnisse, immer wieder den Weg in Popsongs gefunden. Geheimnisse sind immer wieder Stoff für Geschichten, genauso wie Geheimdienste und Geheimagenten, Geheimfächer, Türen und Gänge. Frauen, Männer, Kinder, Familien haben ihre Geheimnisse und Betriebe haben ihre Geheimnisse. Sie können schön sein oder erschreckend, vergiftend, gefährlich oder einfach nur banal. Im Museum für Kommunikation in Frankfurt geht es in einer neuen Ausstellung um das Geheimnis als gesellschaftliches Phänomen, das uns zum Beispiel auch im ganz alltäglichen Berufsleben begegnet.
Sie galt im Kollegenkreis als beliebte Mitarbeiterin. Wer diesen Satz in seinem Arbeitszeugnis sieht, sollte sich besser nicht freuen, sagt Silke Zimmermann von der Nemetschek-Stiftung.
Das heißt übersetzt, sie redete gerne und hielt Kollegen von der Arbeit ab.
Arbeitgeber kodieren Zeugnisse, um andere Arbeitgeber zu warnen. Solche Codes gibt es in jeder Branche, sagt Silke Zimmermann. Die Kuratorin hat die Ausstellung für das Kommunikationsmuseum in Frankfurt konzipiert. Geheimnis, ein gesellschaftliches Phänomen.
Ich tue mich auch immer ein bisschen schwer, eigentlich Ausstellungen dazu zu sagen, weil man bei Ausstellungen natürlich immer erstmal erwartet, dass man viele historische Objekte sieht oder klassische Kunstwerke. Und bei uns sind ja die Objekte, die Sie zu sehen bekommen, interaktiv und zum Teil partizipativ und eben von uns quasi selbst kreiert.
Besucherinnen und Besucher sollen mitmachen und anfassen und dabei lernen und eine eigene Haltung finden. Denn Geheimnisse erfüllen eine Funktion und im Zeitalter der zunehmenden Transparenz spielen sie eine immer wichtigere Rolle, sagt Silke Zimmermann von der Nemetschek-Stiftung.
Unsere Stiftung beschäftigt sich ja mit Demokratie, Demokratieförderung und wir versuchen immer Themen zu inszenieren, die eine große gesellschaftspolitische Wichtigkeit haben, die aber manchmal auch sehr sperrig sind und wo man so denkt, so, oh ja, über Datenschutzgrundverordnung und so, hat man jetzt auch nicht permanent Lust, sich Gedanken zu machen, aber wie kann man diese Themen so transportieren, dass eben viele Menschen Lust darauf bekommen, sich damit zu beschäftigen.
Die Ausstellung muss man sich wie einen Rundgang vorstellen. Im vorderen Teil steht die Wissensvermittlung. Zum Beispiel lernen wir etwas über Kryptographie, das Verfahren der Datenverschlüsselung. Im hinteren Teil geht es um den Schutz der Privatsphäre. Wir sehen ein Wohnzimmer und lernen, wie es überwacht werden kann. Durch Alexa zum Beispiel oder andere technologische Entwicklungen. Irgendwann wird einem klar, Aussagen wie »Ich habe nichts gegen Überwachung, denn ich habe nichts zu verbergen« sind Unsinn. Denn jeder Mensch hat und braucht Geheimnisse. Nur, wann sind Geheimnisse gut und wann sind sie gefährlich? Wann retten sie eine Beziehung und wann gefährden sie die Sicherheit des Staates? Die Antwort muss jeder für sich selbst finden, glaubt Silke Zimmermann.
Wir arbeiten in der Stiftung generell so, dass wir versuchen, zu diesen großen gesellschaftspolitischen Spannungsthemen, wie zum Beispiel eben das Verhältnis von Geheimhaltung und Transparenz im 21. Jahrhundert, dass wir da keine vorgefertigten Antworten geben, sondern wir möchten die Menschen, die in unsere Ausstellung kommen, dazu einladen, selbst eine Haltung dazu zu entwickeln.
Geheimnisse sind ein gesellschaftliches Phänomen. Wer durch die pädagogisch durchdachte Ausstellung im Kommunikationsmuseum läuft, entwickelt ein neues Bewusstsein gegenüber Geheimnissen. Seinen eigenen, aber auch denen von Geheimnisträgern. Zum Beispiel Whistleblowern. Denn zu viele Geheimnisse schaden einer Gesellschaft. Zu wenige aber auch.
Jan Tussing über die Ausstellung Rund um das Geheimnis im Museum für Kommunikation in Frankfurt. Kuratorin Silke Zimmermann haben wir eben schon kurz gehört. Ich habe sie gefragt, wie sich das Geheimnis, ein schwer zu fassender Begriff mit vielen Bedeutungen und vielen Facetten, wie sich ein solcher Begriff in etwas Visuelles umsetzen lässt. Wie sind Sie an diese Aufgabe rangegangen?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil, wie Sie richtig sagen, Geheimnis oder das Thema auch Geheimhaltung umfasst natürlich viele Perspektiven, Aspekte des gesellschaftlichen und privaten Lebens. Und genau das war dann aber auch unsere Herangehensweise, um dieses Thema in ein Ausstellungsformat bringen zu können, dass wir versucht haben, Bilder zu finden, die jeder oder jede von uns eben aus dem Alltag kennt. Deswegen haben wir Bilder gesucht, wie zum Beispiel ein Wohnzimmer, in dem das Thema Familiengeheimnisse oder Geheimnisse zwischen Freunden oder zwischen Kindern eine Rolle spielt, oder einen Arbeitsplatz erfunden, an dem wir uns dem Thema Arbeitsgeheimnisse oder Schweigepflicht nähern. Also wir haben versucht, sozusagen alltagsnahe Bilder zu finden, damit dieses große und manchmal vielleicht auch etwas abstrakte Thema so ganz konkret und greifbar wird.
Also diese Ausstellung beleuchtet das Geheimnis in ganz vielen verschiedenen Facetten. Sie will anregen zum Reflektieren, zum Diskutieren, aber sie ordnet nicht ein. Außer dass sie ganz allgemein sagt, ja, es gibt gute und schlechte Geheimnisse. Warum beziehen Sie keine Stellung? Warum lassen Sie alles offen und geben damit auch keine Orientierung?
Dass wir keine Orientierung geben, würde ich vielleicht an der Stelle nicht sagen, sondern das ist unsere generelle Arbeitsweise als Stiftung. Hinter dieser Ausstellung steckt ja die Nemetschek-Stiftung, die sich zum Thema gesetzt hat, Demokratiebildung in den öffentlichen Raum zu bringen. Und wir versuchen, die Bürgerinnen und Bürger in erster Linie dazu anzuregen, zu großen gesellschaftspolitischen Fragestellungen selbst wieder Haltungen und Meinungen sich zu bilden. Da wollen wir als die Macherinnen von Ausstellungen oder anderen unserer Angebote gar nicht sagen, das ist der Weg, den wir richtig oder falsch finden, sondern es geht ja am Ende darum, dass man in einer demokratischen Gesellschaft immer sozusagen einen Konsens findet, hinter dem sich alle versammeln können. Und mit unseren Angeboten bieten wir, Sie haben gerade die beiden Stichworte schon gesagt, irgendwie den Reflexions- und Dialograum, wo wir diese Themen eben in die Öffentlichkeit bringen und sagen, Mensch, das sind wichtige Themen, über die müssen wir uns Gedanken machen, um unsere Gesellschaft auch zukunftsfähig zu machen und gut aufzustellen. Und wir bringen eben in den Raum, dass es gute und schlechte Geheimnisse gibt. Und wir müssen uns dann aber sozusagen als Gesellschaft darüber verständigen, welchen Weg wir eben einschlagen wollen. Das wollen wir aber als Stiftung sozusagen gar nicht vorgeben, was da richtig oder falsch ist.
Was wünschen Sie sich denn, wie sollen die Leute im besten Fall aus der Ausstellung rausgehen? Also was wäre ein gutes Ziel?
Ich finde, ein gutes Ziel wäre es, wenn man einfach erstmal wieder dafür sensibilisiert wird, dass Geheimnisse doch in den Leben der meisten Menschen eine Rolle spielen. Sie alle kennen dieses Ich habe ja nichts zu verbergen, und das stimmt eigentlich nicht, weil die meisten von uns haben in ihrem Privatleben Dinge, die man schon nicht mal mehr möchte, dass der Nachbar von einem weiß. Also, dass man sich erstmal wieder sensibilisiert dafür, wo Geheimhaltung im eigenen Leben eine Rolle spielt. Oder ich verweise noch mal kurz auf das Schweigegeheimnis von Ärzten oder Menschen in Heilberufen. Ich glaube, da möchte keiner, dass persönliche Daten einfach flugs weitergegeben werden. Also das ist die eine Ebene, sozusagen erstmal dafür zu sensibilisieren, wo Geheimnisse eine Rolle spielen im Alltagsleben. Nicht alle werden sicherlich zu allen Themen sich weiter fortbilden, aber diese ersten kleinen Sensibilisierungsmaßnahmen sind in so einem gesellschaftspolitischen Themenkomplex uns immer sehr wichtig.
Stellen Sie sich eine Welt vor, ganz ohne Geheimnisse. Wäre das eine gute Welt?
Also ganz persönlich würde ich sagen, ich kann mir das und ich möchte mir das eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube auch tatsächlich nicht, dass diese komplette Transparenzforderung, dass das zu einer guten Gesellschaft führt. Denn allein, wenn man jetzt mal im privaten Bereich bleibt, ich glaube, das ist schon eine schöne Sozialform, die wir gefunden haben, dass man anderen Menschen vertraut und mit ihnen eben Dinge teilt. Dadurch unterscheiden wir ja auch im privaten Bereich zum Beispiel, wer enge Freunde sind und wer weitere Bekannte sind. Und ich glaube, wenn wir uns dieser Sozialform komplett entledigen würden, wäre unsere Welt wahrscheinlich auf jeden Fall eine langweiligere Welt. Ich glaube, allein in der Vorweihnachtszeit kann man eigentlich mal wieder drüber nachdenken, dass ja auch allein die schönen Geheimnisse natürlich eben schön sind, weil es Geheimnisse sind und dass im anderen eine Freude machen ja auch nur funktioniert, wenn man das vorher für sich behalten kann. Aber ich glaube auch eben gerade im Privaten kann man das schon nochmal den Menschen irgendwie immer wieder klar machen, dass Geheimnis nichts Böses ist. Da hat sich ja auch einfach das Verhältnis total zueinander verändert. Ne? Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das Geheimnis viel positiver betrachtet als heute.
Sagt Kuratorin Silke Zimmermann und erinnert damit an eine Zeit, in der ein Soziologe konstatierte, das Geheimnis ist eine der größten Errungenschaften des Menschen. Heute dagegen verlangen wir gern größtmögliche Transparenz. Um das große Spannungsfeld dazwischen geht es in der Ausstellung Geheimnis, ein gesellschaftliches Phänomen. Zu sehen im Museum für Kommunikation Frankfurt bis zum 26. April. Ein Film voller kleiner und großer Geheimnisse, der im Jahr 2001 Millionen Menschen begeistert hat, ist die fabelhafte Welt der Amélie mit der fabelhaften Musik des französischen Komponisten Jan Tiersen. Sein Musikstil lässt sich schwer beschreiben. Irgendwas zwischen Folk, Chanson, Musette, Pop und Minimal Music. Der Mann mag offenbar nicht eindeutig zugeordnet werden. Und das beweist er einmal mehr mit seinem neuen Album Portrait.
Zauberhaft, diese Leichtigkeit. So erinnern sich die Menschen gern an Jan Tiersens Filmmusik. Doch mit diesem viel bemühten Klischee der französischen Lebensart will er nichts mehr zu tun haben, sagt der Schöpfer des Amélie-Sounds in aktuellen Interviews. Das sei alles ein Missverständnis gewesen. Also ruft der 49-jährige Komponist und Multiinstrumentalist aus der Bretagne seine Musik in die Werkstatt zurück. Er macht sie dunkler, spröder, wie zum Beispiel die eben im Original gehörte Valse des Monstres. Auf Portrait wird daraus ein Grusel-Soundtrack. Darf der das? Natürlich darf er. Jan Tiersen betrachtet seine Stücke ohnehin als etwas Fluides, niemals Abgeschlossenes. Live reifen und verändern sie sich, wie auf Tiersens 2019er Tournee. Dort entstanden nüchterne und zugleich subtile Versionen von Songs aus allen Schaffensphasen. 22 der 25 Stücke auf Portrait sind solche Neuinterpretationen. Etwa von Kala, das 2005 so klingt. ...2019 wird Kala nun gesungen von Tiersens Bandmitglied Olavur Jakobsson zum Klavier. Neue Stimmen, reduzierte Arrangements und eine neblig-melancholische Stimmung. Dazu passt das Portrait unter Live-Bedingungen in Tiersens Rückzugsort auf der bretonischen Insel Ouessant entstanden ist, 20 Kilometer vom Festland. Auf diesem 850 Seelenflecken im Meer hat der Musiker ein analoges Studio gebaut, mit Bandmaschinen und Vintage-Technik. Wer mag, denkt sich hier neben dem Kamin das sanfte Glimmen der Röhrenverstärker. Und auch das ist neu. Stephen O'Malley von der Avantgarde-Metal-Band Sun steuert eine einsam dröhnende Gitarre bei, als Ergänzung zu Tiersens minimalistischem Klavier. Es sind genau solche sparsamen Gastauftritte, wie vom amerikanischen Sänger John Grant, von der Indie-Pop-Band Blonde Redhead oder von Griff Rees, dem Frontmann der Super Furry Animals, die das Album oft unerwartet bereichern. Gut, es stimmt. Der taumelnde Gesang von Griff Rees ist schon etwas anderes als das musikalische Zuckergebäck aus der Welt der Amelie. Aber Portrait löscht diese ja nicht aus. Es steht einfach daneben, als eine weitere Facette im Werk des fabelhaften Jan Tiersen.
Melanie Aschenbrenner über das neue Album von Jan Tiersen. Das gibt es digital, als Doppel-CD, als Dreifach-Vinyl und tatsächlich auch auf Musikkassette. Das ist ein Trend dieser Zeit. Viele wünschen sich wieder Dinge zum Anfassen. Bücher, Schallplatten, Kassetten. Der andere Trend, wer bisher ausschließlich oder vorwiegend analog gearbeitet hat, wagt sich immer weiter in digitale Welten vor. Die New York Public Library ist eine der größten Bibliotheken der Welt und setzt jetzt auf Instagram, um auch und gerade junge Menschen, sagen wir mal, literarisch anzufüttern.
Ein Häppchen Weihnachtsmärchen, eins für die U-Bahn, ein Slide in der Mittagspause und ein Stück A Christmas Carol beim Schlangestehen im Supermarkt. Literatur goes Insta. Insta-Stories erzählen Geschichten und wohl nirgends gibt es mehr von ihnen als in einer Bücherei, erklärt Lynn Lobosch von der National Public Library in New York.
We have all the stories here at the library.
Wir haben alle Geschichten hier in der Bücherei. Doch in Zeiten von Kindle und sozialen Medien lockt die weltberühmte Bibliothek im Herzen von Manhattan immer weniger Nutzer der Generation Smartphone an. Also kommen die Bücher zu Ihnen, sagt die Leseberaterin der Bücherei. Wir holen sie gerne da ab, wo sie sind, wenn sie auf ihr Smartphone schauen und sich durch Instagram scrollen. Die Insta-Novels haben ihre eigene Sprache. Auszüge aus Klassikern sind es, virtuell gebunden durch modernes Design und musikalisches Intro. Die Public Library hat dafür extra eine Werbeagentur ins Boot geholt. Wir haben ganz kurze Stückchen ausgewählt und in kleine Teile portioniert und sie jungen Lesern unmerklich in ihren Alltag gelegt. Die Geschichten eignen sich perfekt für Instagram und die Haltung, die dahinter steckt. Du browst dich durch und verwendest nicht viel Zeit. Alice im Wunderland, Kafkas Verwandlung oder Edgar Allan Poes Rabe. Sie gehören zu den Geschichten von Hashtag Instanovels. Als das Projekt vor einem Jahr an den Start ging, war das Echo überwältigend. Das war wahnsinnig erfolgreich. Wir hätten das nicht erwartet. Das war ein absoluter Hit. 300.000 Leser pro Insta-Novel und über 130.000 neue Follower für den Instagram-Account der National Public Library. Die Kommentare überschlugen sich. Das Beste war für mich, wenn Leute schrieben, ich bin daran erinnert worden, wie schön es ist zu lesen.
Ein Bericht unserer Korrespondentin Antje Passenheim über die neuen Wege der New York Public Library, die über Instagram versucht, Leserinnen und Leser zu gewinnen und das offenbar erfolgreich. Wie groß der Anteil der Autorinnen an den rund 55 Millionen Medien dieser Bibliothek ist, das ist nicht belegt. Deutlich sichtbar in jedem Buchladen aber ist, die sogenannte Frauenliteratur bewegt sich heutzutage gern zwischen Liebe und Lust, Spaß, Sehnsucht und Fernweh. Dabei gibt es so viel mehr Bücher von Frauen, die sich zu lesen lohnen und die ganz anders sind. Eine Buchhändlerin in London will sie sichtbar machen.
Der Laden hat den Charme eines kleinen Wohnzimmers. Teppiche, bunte Tapeten, an der Wand alte Bilder. Im hinteren Teil des Raums steht ein Sofa, die Bücherregale reichen bis unter die Decke. Es ist der Buchladen von Alison Devers. Die studierte Literaturwissenschaftlerin hat sich auf Werke von Frauen spezialisiert. Auf einer Messe, sagt sie, sei ihr bewusst geworden, dass Büchern von Frauen nicht der gleiche Stellenwert eingeräumt werde wie denen von Männern. Mit ihrem Buchladen The Second Shelf, das zweite Regal, will sie dagegen angehen. Den Namen habe sie bewusst gewählt, erzählt sie.
The Second Shelf refers to a title of an essay.
Second Shelf bezieht sich auf den Titel eines Essays von der amerikanischen Romanautorin Meg Wolitzer. Und die hat sich damit auf die Tatsache bezogen, dass die Bücher von Autorinnen in die hinteren Regale verbannt und vergessen werden. Sie hat auch über ihre eigene Erfahrung geschrieben, dass sie nicht das Gefühl hat, so ernst genommen zu werden wie ihre männlichen Kollegen, obwohl ihre Bücher gefeiert werden. Außerdem nimmt The Second Shelf Bezug auf The Second Sex von Simone de Beauvoir.
It's also a reference to obviously The Second Sex by Simone de Beauvoir.
The Second Shelf steht damit für Alisons Philosophie. Büchern von Frauen Wertschätzung entgegenzubringen, sie sichtbar und zugänglich zu machen. Alison gräbt dafür Werke aus, die längst in Vergessenheit geraten sind oder nie den Erfolg hatten, den sie verdient gehabt hätten, weil die Bücher zensiert und verboten wurden, wie im Fall der schwarzen Südafrikanerin Miriam Tlali. Alison hat ein Buch von ihr eher zufällig in einem Wohltätigkeitsladen gekauft und es im Bus nach Hause gelesen und sich dann gefragt, warum kenne ich den Namen dieser Autorin nicht?
I was reading it on the bus home and I thought, why don't I know her name? She should be well known.
Die sollte bekannt sein, findet Alison. In ihrem Laden verkauft sie aber auch Sammlerstücke. So ist für 12.500 Pfund ein Exemplar von Virginia Woolf's The Voyage Out zu haben, das von der Schwester der Autorin, der Malerin Vanessa Bell, signiert ist. Alison findet, dass sie den besten Job der Welt hat, aber ihr Einsatz ist hoch. Sie hat ihr Erspartes in diesen Buchladen gesteckt und ihre Tage sind lang.
It is really hard work. I am a tired bookseller.
Es ist wirklich harte Arbeit. Ich bin eine müde Buchhändlerin. Wenn ich nicht im Buchladen bin, arbeite ich als Autorin und andersherum. Oder ich kaufe Bücher ein. Ich habe gerade kein soziales Leben außerhalb meines Ladens, aber das ist in Ordnung.
Yeah, I don't have a social life outside the shop right now, but it's okay.
Mit der Arbeit als Autorin finanziert Alison ihr Leben. Der Buchladen wirft dafür nicht genug ab. Trotzdem, Alison will weitermachen. Seit einem Jahr gibt es The Second Shelf inzwischen und Alison plant schon das nächste. Dafür bekommt sie auch Unterstützung von ihren Kunden, wie von Rince. Er glaubt, dass der Laden eine Zukunft hat.
Alle möglichen Kulturen sind heute eine Massenkultur. Es gibt in einem Land dasselbe wie im anderen. Aber es gibt auch Raum für Nischen. Und wenn man eine exzellente Nische hat, die sich von dem herleitet, woran man glaubt, dann wird das viele Leute anziehen. Und dies hier ist vielleicht das perfekte Beispiel für so ein Geschäft. Deshalb bin ich sicher, dass Alison damit großen Erfolg haben kann. Und das ist großartig für uns alle.
And it's great for all of us.
The Second Shelf, ein Buchladen nur für Frauenliteratur. Dazu aus London ein Bericht von Imke Köhler. Zurück nach Hessen und zu einer Ausstellung, die sich auch mit dem umfangreichen Werk einer Frau beschäftigt.
HR Info. Kulturtipp.
Mirjam Wenzel, die Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt, empfiehlt die Ausstellung über Lee Krasner in der Frankfurter Kunsthalle Schirn.
Die steht unter dem Motto, das einzig Beständige im Leben ist Veränderung. Und dieses Motto, was einem Interview von Lee Krasner selbst entstammt, zeigt die Ausstellung sehr anschaulich, indem sie quasi die verschiedenen Schaffensperioden und den Wandel Lee Krasners thematisiert. Und dieser Wandel geht in Phasen damit auch einher, eigene Werke quasi nochmal zu zerreißen oder zu zerstören, in Collagen neu zusammenzufügen, mit einer Überwindung der Schlaflosigkeit durch nächtliches Schaffen, also tatsächlich auch mit sehr persönlichen Formen der Auseinandersetzung. Und die zeigt diese Ausstellung und macht eine Pionierin des abstrakten Expressionismus, die hierzulande oft im Schatten ihres Mannes, Jackson Pollock, steht, nochmal wieder bekannter. Das Schöne an dieser Ausstellung ist auch, dass sie mit Lee Krasner, eine der zentralen Figuren der sogenannten New York School, hier in Deutschland bekannter macht. Und nicht zuletzt auch eine Frau, die eine sehr ungewöhnliche Entscheidung getroffen hat, weil sie einen jüdischen Hintergrund hat. Und die Entscheidung, in die Kunst zu gehen, die in der Ausstellung auch thematisiert wird, ist eine ungewöhnliche und bedeutsame Entscheidung. Deswegen schauen Sie sich die Ausstellung an. Sie ist noch bis zum 12. Januar 2020 in der Schon zu sehen.
Der Kulturtipp in dieser Woche von Miriam Wenzel, der Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast zur Sendung finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.